3, 2, 1. Welcome to Spielekeller.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller 112. Meine Wenigkeit ist endlich wieder zurück. Und es ist sehr traurig. Es ist heute ein Tag für die Geschichtsbücher. Herr Hana ist nicht mit dabei. Und das macht mich natürlich auf der einen Seite tatsächlich sehr traurig, weil ich freue mich immer auf eine in der Regel Montagsaufnahme mit diesem fantastischen Kerl. Deswegen ganz liebe Grüße in den Urlaub hinein. Ich weiß gar nicht, wo der Mann ist. Ein Tausendsasser, wahrscheinlich jettet er gerade durch die Welt. Habe aber das Vergnügen, Matthias Zander, aka Maase, heute begrüßen zu dürfen. Mein lieber Scholli, schön, dass wir es heute geschafft haben. Wie geht's dir, mein Lieber?
Hallo Dennis. Ja, vielen Dank. Es geht mir sehr gut und es ist mir natürlich eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Also,
wie geht's dir?
Ja, mir geht's grundsätzlich ganz gut. Ich war in den Flitterwochen. Also es waren keine Wochen, leider waren es nur relativ cool, also 9 Tage, glaube ich, insgesamt, Flitterwoche plus. Und dennoch habe ich sie sehr genossen, haben wir sie sehr genossen und einfach mal nichts gemacht, was für mich sehr untypisch ist, dass ich auch im Urlaub nicht irgendwie mich fortbewege oder irgendwelche Dinge die ganze Zeit sehen muss, irgendwo hin wandern muss oder irgendwas. Tat auch gut.
Das glaube ich.
Kleine Anekdote dazu, wir sind im Flieger und während wir im Flieger sind, wir hatten nichts vorbereitet und währenddessen habe ich schon im Flugzeug mir erstmal meinen Internetpass runtergeladen, freigeschaltet und habe da irgendwie 5 Stunden lang die Reise geplant, weil ich dann doch irgendwie innerlich Bock hatte, Dinge zu sehen, habe da irgendwie 5 Stunden lang Sachen aufgeschrieben, um Jessie das, meiner Frau, das zu zeigen und sie hat gesagt, du hast einen völligen Knall, wir machen jetzt hier erstmal gar nichts. Ja, gut, zum Glück hat die Frau sich durchgesetzt. Aber ja, ich hab jetzt also eine Ready-to-Go-Planung natürlich für den nächsten Urlaub. Dann.
Ich bin einfach nur froh, dass du dir mehr als 2 Tage Auszeit genommen hast, weil man sieht dich ja sonst nur wuseln und arbeiten. Du bist ja immer voll dabei und deswegen, ich freue mich einfach für dich und euch, dass ihr jetzt die Zeit hattet, die ihr hattet.
Ja, ich freue mich vor allem für Jessie. Also das kann man so festhalten. Wie geht es dir? Also ja, vielleicht ganz kurz, wie fangen wir am besten an? Erstmal, wie es dir geht, oder erklärst du mal ganz High-Level, wer du bist? Also eins von beiden müssen wir jetzt starten.
Ganz High-Level, okay. Also ich mache die eine Frage am besten ganz kurz. Mir geht es fantastisch. Vielen, vielen Dank. Wer ich bin? Ich bin der Matthias Zander. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ja, manche sagen E-Sport Urgestein, andere nehmen dieses schwierige Wort Legende in den Mund. Ich würde es selber vielleicht nicht so bezeichnen, aber ich bin seit, man kann fast sagen, Day One der E-Sport-Industrie eigentlich im deutschsprachigen Bereich tätig. Habe angefangen als Kommentator, Moderator im Internetradio, ganz früher zu QuakeNet-Zeiten. Und habe dann eigentlich so diesen Weg hinter mich gebracht, wie so viele, von am Mikrofon, vor die Kamera, als das Internet schneller wurde, hinter die Kamera, ins Produktionsstudio, in den geschlossenen Kellerraum. Und irgendwann saß ich so weit hinten, dass man gar nicht mehr so wusste, dass ich überhaupt Teil von irgendwas bin. Und ja, that's me.
Hi. Also da, hi. Ja, gehe ich alles mit. Also dieser Mann ist wirklich schon seit, ja, Urgestein trifft's Minimum. Legende, für mich bist du auf jeden Fall eine Legende und ich habe schon so viele tolle Momente mit dir gehabt, legendäre Momente auch,
oh,
Tatsache.
Ja. Denn ich habe dich schon in den Schlaf gebracht.
Oh, ja, oh, das müssen wir verlinken, Johannes. Ah, da gibt es ein Video auf YouTube, wie Maase schnarcht. Und das war nicht leise, das kann ich dir versichern.
Ist es heute noch nicht.
Das ist es heute noch nicht. Oh, das ist super, das ist auch immer noch online, kann ich dir auf jeden Fall raussuchen. Ah, das waren lustige Zeiten. Ja, wir kennen uns wie lange jetzt schon? Mittlerweile 15 Jahre, glaube ich. Persönlich, so richtig, richtig. Ich glaube, aus dem Augenwinkel schon länger.
Ja.
Denn du warst mir auch vorher schon immer, bist mir zumindest, ja, dein Name ist mir überall rumgehuscht. Wir waren zwar ja der eine in der Strategiewelt, der andere in der Shooterwelt mehr oder weniger zu Hause. Man kriegt ja trotzdem voneinander mit.
Ja.
Aber da, glaube ich, können wir später noch ein bisschen zu erzählen, weil ich habe auch schon gesehen, so 1, 2 Themen, die wir nochmal anschneiden. Da gab es auch Überschneidungen, ohne dass wir sie richtig wahrgenommen haben. Glaube ich zumindest.
Cool.
Boah. Ja, also mega, dass du heute da bist. Und ich wollte eine Sache dazu sagen. Du hast nämlich gesagt, ja, du bist immer weiter nach hinten, sodass man von dir nichts mitbekommen hat. Also ich habe dir ja eine Sache so ein bisschen vorgeworfen, wenn man es mal ganz böse sagt. Also du bist jetzt auch nicht der Lauteste, selbst hinter der Kamera nicht. bedeutet, viele, und ich hoffe und wünsche es mir, werden heute einen Matthias kennenlernen, den man so noch gar nicht kennt, weil du gar nicht so vocal bist, ob jetzt über klassisch LinkedIn oder Social generell oder wo du aber sehr vocal bist, ist, wenn man mit dir einmal loslegt, dann gibt's kein Zurück mehr. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, also wenn sich jemand für mich interessiert, erzähle ich natürlich gerne, klar. Aber ich meine, du kennst mich noch von früher. Ich war früher halt einfach sehr, sehr laut, manchmal einfach auch ein bisschen zu laut. Das kann man wird älter, man wird erwachsen und ruhiger. Und dann stellt man das plötzlich fest. Und ja, ich habe jetzt aber, nachdem wir unser Gespräch schon hatten und du mir das vorgeworfen hattest, habe ich es versucht. Also ich bin auf Instagram jetzt inzwischen schon etwas lauter geworden, zumindest, um mich mal einzufinden. Hab den ein oder anderen Artikel auf LinkedIn seitdem auch geschrieben. Also I try. Aha. Ich fühle mich damit nicht pudelwohl, aber I try.
Nice. Ja, also wir können da ganz kurz reinschweifen, dann können wir wieder rausgehen. Wenn man meine Socials begleitet, dann sieht man, dass ich in der Regel fast immer nur Arbeits-Social-Postings mache. Und es ist immer Arbeit, tatsächlich. Manchen Leuten, obwohl ich auch jemand bin, der eine große Klappe hat und extrem viel quatschen kann und sehr viel Blödsinn vor allem. Aber beim Posting muss ich wirklich mich immer zwingen. Ich habe immer meinen Reminder drin, habe da letztens noch mit jemandem drüber diskutiert, wie blödsinnig ist das, weil auf Arbeitsebene das eine oder andere Posting sollte man schon mal machen. Einfach, damit die Leute sehen, was man macht. Weil das kriegen die Leute ja sonst auch einfach nicht mit. Und das ist ja so stumpf es ist, aber gewisses Marketing auf irgendeine Art und Weise gehört ja fürs Unternehmen dann auch irgendwie dazu, ne? Ob man möchte oder nicht, habe ich manchmal das Gefühl.
Das ist wohl so.
Es ist so schön, dass wir. Also, wir haben uns vor nicht so langer Zeit bei mir zu Hause getroffen. Da war ich sehr happy. An meinem Geburtstag, zufälligerweise. Habe ich dir natürlich nicht erzählt vorher. Und du bist dann hergekommen und irgendwie wusstest du es dann doch, aber erst irgendwie auf dem Weg oder so. Und hatten ein sehr nettes Gespräch. Und und heute sitzen wir hier. Ich hoffe, und wir haben ja vereinbart, dass wir auch regelmäßig wieder Austausch haben, dass wir das beibehalten. Das wäre mir wichtig.
Mir auch, durchaus. Und ich freue mich da auch ganz arg drauf. Und ich kann nur noch mal Danke sagen, dass du mich jetzt hier auserwählt hast, heute mal bei dir im Spielekeller zu sitzen.
Na, ich glaube, wir können happy sein, weil du kannst uns, glaube ich, heute einige Anekdoten erzählen aus der guten alten Zeit. Wollen wir mal anfangen? Du bist ewig dabei. Ich glaube, das haben wir den Leuten jetzt schon so halbwegs erzählt. Was heißt denn, also du warst ganz viel im Counter-Strike-Bereich unterwegs. Das ist mir schon seit jeher immer im Kopf gewesen. Wo war denn deine Startzeit?
Also der absolute Point Zero war eigentlich damals Quake 3. Ich habe da aktiv gespielt und habe dann, um das wirklich ganz schnell zu machen, irgendwann den Schwenk rüber gemacht zu Counter-Strike. Angefangen habe ich mit der Version Beta 6.5. Das ist inzwischen schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, in welchem Jahr es war. Und habe erstmal angefangen als Spieler. Die alten Hasen da draußen erinnern sich vielleicht noch, dass Max Rounds nicht immer der Modus war, der gespielt wurde. Noch früher wurde das sogenannte Charges Only gespielt, also CO20. Das heißt, eine Halbzeit ging einfach 20 Minuten und es zählten nur Terror Wins. Das war eine ganz, ganz wilde Zeit. Und erst später ging es in MR12, irgendwann in MR15 und jetzt tut man so, als wäre MR12 sowas total Neues. Für mich ist es eher ein Back to the Roots, das ist eigentlich ganz lustig.
Ja.
Und ja, also da liegen meine Anfänge. Ich war natürlich am Anfang Spieler, wie jeder andere auch.
Ach, die guten alten Zeiten. Ja, und du hast eine Menge gezockt und ich meine, E-Sport 2000er, ich sag jetzt mal so rund um die 2000er, ist ja so auch meine Startzeit gewesen. Da war doch nicht viel mit hoher Professionalisierung, sage ich jetzt mal. Wo war für dich der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich mache jetzt hier was außerhalb des Gamings, also nur zocken? Ne? Also.
Wir saßen damals bei einem guten Freund von mir in seiner Einliegerwohnung und er hatte so 2 oder 3 Tage lang an einem Video runtergeladen aus einer E-Sport-Veranstaltung StarCraft Südkorea. Und wir haben alle darauf hingefiebert, weil das keiner kannte das damals. Und du konntest nicht einfach irgendwie auf YouTube und mal reinschauen. So. Du musstest dir richtig die Informationen ersuchen, erarbeiten. Also haben wir wirklich 2, 3 Tage eben darauf hingefiebert, dieses Video zu sehen. Und dann haben wir es dann endlich gestartet. Und ich habe nach 20 Sekunden oder so habe ich angefangen zu heulen, weil das mich einfach so übermannt hat, weil ich das so geil fand, dass diese Leidenschaft, die ich ja sowieso schon verspürt hatte fürs Gaming, dass da so eine Welt auf mich irgendwo auf diesem Globus wartet. Und ich und das war dann der Tag, wo ich gesagt habe, Alter, da muss ich hin, irgendwas muss ich da drin machen. Damals aber natürlich noch mit einem sehr, sehr Scheuklappenblick auf das reine Zocken. Also ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, dass ich irgendeine andere Position in diesem Universum einnehmen könnte als der Spieler. Ja, es ist glücklicherweise dann irgendwie so gekommen, dass es passiert ist. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ey, E-Sport als Industrie, da muss ich rein, das muss ich machen.
Jetzt sieht man, man hört uns ja nur, aber wenn man jetzt die Kamera sieht und dich sieht, man sieht jemanden mit einem Greenscreen, man sieht jemanden, der komplett vorbereitet ist. Also für unser Podcast besser geht's nicht. Ja, ich erzähle ganz kurz im Vorfeld. Ich mache jetzt hier noch mein, Wavelink muss noch an, die Bässe müssen noch ein bisschen besser sein, ihr würdet mich jetzt noch ein bisschen besser hören. Also ich sag mal so, wenn man eine Aufnahme im Podcast machen möchte, dann fährt man bei dir jetzt nicht so schlecht. Und das ist ja auch immer noch, wenn man back to the roots denkt, auch da, wo deine Anfänge, ich sag mal, abseits vom Zocken waren. So habe ich dich auch das erste Mal wahrgenommen, wenn du sagst, nämlich Kommentator. Wie hat das für dich angefangen?
Also das Kommentieren hat für mich angefangen, ich habe irgendwann mal eine Demo gesehen gehabt und dann gab es auch diese Audiokommentare damals noch. Also ich gehöre zwar, kann man sagen, zur Speerspitze allgemein der Kommentatoren-Szene, aber es gab vor mir und einem Matthias Remmert, mit dem ich, kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch zu, viel Zeit meines Lebens verbracht habe, aber es gab da vorher noch einen Rule und Tomilla. Einen Rule kennt man aus deinem Universum ja auch ganz, ganz arg. Und die beiden waren eigentlich die allerersten deutschsprachigen Counter-Strike-Kommentatoren. Und ich habe damals eben die Chance gehabt, das zu hören. Und ich fand das einfach geil und wollte das dann selber machen. Und ja, so ging das dann los. Dann habe ich halt meine erste Demo gecastet. Und ich hole jetzt einfach aus und erzähle diese Geschichte.
okay, weil, alle festhalten.
Also, ja, genau, festhalten, anschnallen. Nein, es war so, ich war fast 16 Jahre alt. Ich glaube, es war ein Tag vor meinem 16. Geburtstag damals. Und da gab es eine Aktion namens Gamer Helfen. Das war im Zusammenhang mit dem Oderbruch damals beim Hochwasser. Und da hatte eine Vereinigung hatte die Idee, dass man doch dahin fährt und Schlammschaufeln geht. Also in der Stadt Dohna, in dem Ort Dohna, einfach hochfährt, hilft, da die Häuser auszugraben wieder und so weiter und so fort. Und das Ganze hieß dann Gamer Helfen. Die haben dazu aufgerufen, dass man sich anmelden kann, dann zusammen da hochfährt. Und ich komme aus Nähe Stuttgart, also ich bin gebürtiger Schwabe, und bin dann eben mit dem Zug nach Frankfurt am Main gefahren. Und dann stand in Frankfurt am Main, am Hauptbahnhof, der Knochen mit einem Aufnahmegerät irgendeiner Art und hat die Veranstalter interviewt. Und ich habe mich dann gefragt, hey, wer ist denn das? Was macht denn der? Und habe dann halt rückgefragt und so. Und dann hieß es, ja, hier, ESU Radio. Und dann, ESU Radio war damals zu Quakener-Zeiten halt schon echt eine Riesennummer. Und dann habe ich mich da einfach so ein bisschen informiert. Und ich fand das einfach so geil, dass es eine Möglichkeit gibt, für mich zu Hause vor meinem Rechner meine Lieblingsmusik spielen zu können. Also damals hat GEMA und so weiter, wir kannten das alles noch nicht. Ja. Einfach seine Lieblingsmusik spielen zu können und nebenher die Leute zu unterhalten. Und ich war dann in Dohna Schlammschaufeln, bin zurückgekommen und habe eigentlich von der ersten Sekunde meiner Rückkehr an geguckt, wie das denn funktioniert technisch und wo ich mich da einklinken kann. Und habe dann recht schnell Anschluss gefunden bei einem Internetradio, nach einem Quakenet-Radio mit dem Namen Raute Sound. Und da war ich dann eine Zeit lang Moderator und habe dann festgestellt, oh, da gibt es ja noch was Größeres, das war damals Raute Musik. Und habe mich dann dort beworben als Moderator, bin dann auch recht easy in Anführungszeichen reingekommen, war aber auch nicht schwer, da irgendwie Anschluss zu finden. Damals hat man sich einfach nur noch pur gefreut, dass es überhaupt Menschen gab, die das machen wollten und man hat ihnen eine Plattform gegeben. Heutzutage sind da viel mehr künstliche Filter am Werk, die es meiner Meinung nach gar nicht braucht, aber das würde wahrscheinlich eine ganz eigene Folge füllen. Und bei Raute Musik habe ich dann eben den Knochen kennengelernt. Und um diese wahrscheinlich sehr lange Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, haben wir uns irgendwann im Prozess dann gesagt, es gibt jetzt hier diese ganzen Spartensender, Raute Musik Main, Jam, Extreme für die verschiedenen Musikrichtungen. Aber es gab noch kein Raute Musik.Gaming. Also haben wir Raute Musik.Gaming ins Leben gerufen und dort haben wir dann angefangen zu kommentieren. Also das ist eigentlich so wie mein Werdegang, die ersten Schritte ins Casten reinging so.
Es gab also eine Raute Musik, die gibt es ja bis heute noch.
Ja.
Die haben ja auch zwischenzeitlich bei uns in Köln ein Office untergemietet.
Ja.
Der Micha, der gute Fayfunk, hatte da auch immer Austausch mit den Jungs. Grüße gehen raus. Und ich erinnere mich auch an Zeiten, als ich Überschneidungspunkte mit Raute Musik hatte. Da, da gab es doch diesen, wie hieß der, Super JJ oder sowas?
Ja, nur JJ.
JJ. Ah, der ist mir immer im Kopf geblieben, weil der immer sehr präsent war. Aber woran ich mich noch tatsächlich ein bisschen deutlicher erinnere, es gab immer so eine Party einmal im Jahr bei Raute Musik. Und das war in irgendwie.
Warst du auf der Geburtstagsparty?
Ja.
Auf der einjährigen Raute Musik Geburtstagsparty?
Ich denke schon. Also ich weiß, dass mich hat damals, das muss ja zu der Zeit da gewesen sein, mich zwei Leute abgeholt mit dem Auto, weil ich war noch nicht 18, da bin ich mir ziemlich sicher. Das muss schon so lange her gewesen sein. Und ich hatte auf jeden Fall auch kein Auto, daran erinnere ich mich auch. Weder ein Auto, noch war ich 18, bin ziemlich sicher. Und da sind wir irgendwo hingefahren. Ich weiß leider nicht mehr, wo es war, aber da gab es auf jeden Fall ein Gartenhäuschen. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und es war so eine, Halle ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich erinnere mich noch dunkel. Ich weiß auf jeden Fall, draußen gab es da so ein Gartenhäuschen, das weiß ich. Und alle haben getrunken.
Und gefreestylt.
Ja.
War eine geile Party. Also ich glaube, dann waren wir auf derselben Party.
Ja, schau mal. Und das meine ich, es gab schon Überschneidungspunkte, ohne dass wir es wussten. Das war nämlich frühe 2000er irgendwann. Ich weiß nur nicht mehr, wann genau. Das war schon sehr lange. Ist schon sehr lange her.
Ich kann das Jahr jetzt auch nicht. Aber ja, es war eine geile Zeit. Vor allem viele Größen, die ja heute noch unterwegs sind, mal egal in welcher Richtung, haben bei Raute Musik ja irgendwie ihren Ursprung. Wenn wir mal in eine ganz andere Sparte gucken, einen Jan Hegenberg, der heute noch mit seiner Band durch die deutschsprachigen Welten, ich glaube, hat er inzwischen auch ein englisches Album, aber dieser Musiker, Sänger und fantastische Typ hat bei Raute Musik damals angefangen mit seiner Klampfe live auf dem Stream eben spontan Lieder gesungen. So. Und, bei Raute Musik waren sehr viele. Deswegen, es war eine schöne Zeit, ist eine tolle Truppe. Ich muss gestehen, ich habe heute keine Berührungspunkte mehr mit ihnen. Sind auch natürlich nicht mehr das gleiche Geschäftsmodell wie damals.
Ja.
Aber Raute Musik ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großes Stück auch E-Sport- und Gaming-Geschichte.
Absolut.
Ohne dass es in irgendwelchen Geschichtsbüchern wahrscheinlich auftauchen würde.
Hundertprozentig. Also du hast das QuakeNet vorhin erwähnt. Unser Ort, um uns miteinander zu unterhalten, zu kommunizieren, im Prinzip. Das, was bei Twitch am Anfang noch der Chat war, das war ja auch QuakeNet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ich glaube, es ist immer noch. Du kannst heute noch einen Channel aufmachen im QuakeNet.
Ist es immer noch das QuakeNet?
Es müsste immer noch QuakeNet sein. Also mir ist nichts anderes bekannt. Aber
ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es mal, oder ich bin mir sehr sicher, dass es so war. Und da gab es, also das war ja aber auch damals, da war der Status ja noch wichtig. Ne? Hast du ob in einem Channel, also hast du so mehr Rechte als andere oder Voice. Jeder, der was von sich gehalten hat, hatte einen eigenen Channel. Meiner hieß Take for All mit einer 4. Ich war auf jeden Fall ein Grinder. Ich hatte relativ viele, weiß nicht, ob man die Follower genannt hat damals, aber auf jeden Fall viele Leute, die da auch in dem Channel waren. Und man hat gehandelt mit anderen Leuten, die bekannt waren. Die haben dann auch ein Voice bekommen. Dafür hast du Voice bei denen bekommen und so. Ach, das war...
Oh Gott, ja, es stimmt. Ja, ich glaube, das Äquivalent zu heute ist wahrscheinlich der Discord-Server.
Ja, voll.
Nur, dass damals hattest du halt nicht den gesamten Server, sondern du hattest halt einen Kanal. Ja. Aber all das, was Discord heute ausmacht, von den Bots bis hin zu den Strukturen, die es so gab und der Rollenverteilung, das gab es damals alles schon im QuakeNet. Und ich weiß nicht, wie viele ich zu Hochzeiten hatte, aber ich glaube, der Höchststand war, ich hatte mal 50 Bouncer oder sowas. Also Bouncer waren, zur Erklärung, Bouncer war sowas wie ein Anrufbeantworter im QuakeNet. Wenn du offline gegangen bist, ging der Bouncer für dich on, dass du halt noch Nachrichten empfangen konntest und so weiter und so fort. Und den konntest du dann auch programmieren und ganz wilde Skripts mal. Also ja, war cool. Und all das ist heute auch mit Discord möglich, nur dass Discord, wie es halt immer so ist mit Technologie, hat natürlich so eine mehr Usability bekommen, userfreundlicher geworden, optisch hübscher und so weiter und so fort. Ja. Genau.
Geile Zeiten waren das.
Geile
Zeiten. Sag's dir. Das war wirklich auch die, also, das, also da jetzt kommen, es kommen tatsächlich wieder so ein paar Bilder in meinem Kopf, auch von früher. Ich weiß noch, wir waren bei dieser Raute Musikparty. Tatsächlich gab es da so einen Moment, wo so 3-4 Leute, die so mega krasse QuakeNet-Connections hatten, standen so in einem Raum und ich stand daneben und dann haben die gesagt, ja, ich habe hier Op in dem Channel. Und so, wow, wirklich, du hast hier Op? Wie hast du denn das bekommen? Ja, ich bin hier, der war dann QuakeNet-Admin oder sowas. Und
ja, Mann.
Wie krass ist das denn? Andere Zeiten, sage ich dir.
Ja, und der Q-Out war ungefähr so wichtig wie heute der Steam-Account. Wer seinen Q-Out verloren hat, der hat bitterlich Tränen geweint.
Oh ja, wenn Leute versucht haben, deinen Channel zu overtaken übrigens.
Boah, ja. Ja,
deswegen waren die Bouncer doch auch wichtig, oder? War da das?
Ja, es war wichtig, weil es musste immer ein Operator musste im Kanal bleiben, damit er für dich besetzt ist.
Ja, es gab doch Op, Master und Owner, oder? War das nicht so?
Oh, die grauen Zellen sind mir jetzt dann leider verloren gegangen.
Ich glaube schon, der Owner, der konnte auch Master vergeben, der Master konnte, glaube ich, nur Op vergeben.
Das kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn einer von denen es musste ein Obermacker in Anführungszeichen im Kanal sein.
Also Op musste es mindestens sein.
Naja. Genau, sonst war der Channel
vielleicht
weg. Der
durfte Leute auch bannen. Voice durfte im Prinzip nichts außer quatschen, wenn nicht für alle freigegeben.
Ja, das war der Subscriber-Only-Mode.
Ja, sozusagen. Ja, es ist, also, na.
Ja. War schön.
So, jetzt war Raute Musik, Ehrenamt. Ja. Und wir haben, glaube ich, da durfte man noch nicht so wirklich Geld mit verdienen oder es war noch nicht so leicht möglich.
Nein.
Und du hast festgestellt, Gaming, das ist mein Ding, bloß irgendwann wird man ja 18 und man oder geht so in die Erwachsenenrichtung, mehr oder weniger, sind wir heute noch nicht. Ja. Man muss sich Gedanken machen, wie geht das Leben weiter und wie ist es denn für dich dann weitergegangen?
Also weiter ging es dann nach Raute Musik. Ich hatte dann mit Knochen zusammen die Möglichkeit, zu Gamesports zu gehen. Gamesports kennt man heute als dieses Netzwerk von Freaks for You. Früher war Gamesports eine eigenständige Seite, also ein eigener Radiosender auch und so weiter. Und was bei Raute Musik die verschiedenen Genre-Kanäle waren, also Main, Club, Extreme und so weiter, war bei Gamesports dann eben Warcraft 3, Counter-Strike und all die verschiedenen Spieletitel letztendlich, die man dann auf diesen Kanälen bedient hat. Und da sind Knochen und ich hingegangen und dort haben wir den Counter-Strike-Bereich dann letztendlich ins Leben gerufen. Ich war dann lange bei Freaks for You ehrenamtlich tätig. Hab bei Freaks for You tatsächlich dann auch mein erstes Zubrot dann bekommen, in Form einer Aufwandsentschädigung. Die war nicht hoch, aber es war natürlich geil, weil, ja, ich meine, du weißt es selber, der erste Euro, den du dann damit verdient hast, das war dann so Wahnsinn. Die Bestätigung für dich, aber vor allem auch die Bestätigung für die Eltern, so nach dem Motto, hier, guck, Papa, von wegen Zeitverschwendung, da.
Und hier ist der Fuffi.
Da ist der Fuffi. War natürlich ein lächerlicher Betrag, davon konntest du dir nichts kaufen, aber in dem Alter damals war das großartig. Und ich habe dann bei GameSpots eben den Counter-Strike-Moderator gemacht. Die Internetleitungen waren irgendwann dann auch immer schneller geworden. Das heißt, wir waren inzwischen beim Video-Streaming angelangt. Natürlich in auch da lächerlich schlechter Qualität im Verhältnis zu heute. Aber ja, wenn man
4:3, 480p, oder? War das Max, was wir hingekriegt haben.
Genau, 480 werde ich sogar 360. Aber ist auch völlig egal. Es war auf jeden Fall lächerlich schlecht. Ja, dann hat man halt Video gemacht und da habe ich bei GameSports auch noch für Mousesports damals noch unter dem CEO Patrick Becker, also Vierer hieß der Mann, habe ich Mouse Live gegründet beziehungsweise ins Leben zurückgerufen, weil das hieß ja damals schon unter Rule und Tomilla Mouse Live, aber man hat das Ganze nicht verfolgt und meine Idee war damals schon, ich glaube, das muss 2006 gewesen sein, dass man einem Clan eine Möglichkeit bietet, sich selber medial mehr zu präsentieren. Das heißt, ich habe dann die Spieler begleitet, unter anderem auf EPS Finals, habe dann da die Interviews gemacht. Wir hatten auch andere mediale Möglichkeiten. Man findet auf einer sehr alten GameStar-DVD zum Beispiel ein Spiel des Monats, was wir produziert haben für sie, wo mein Voice-Over auch drauf ist. Also es war einfach die Idee, dass man diesen medialen Backstage-Bereich schafft, was zu damaliger Zeit Novum war. Also das hatte so in der Art und Weise kein anderer Clan, keine andere Organisation auf der Welt. Und das war schon ziemlich cool. Da die Anekdote eventuell. Es gibt ein Maus-Vorstellungsvideo vom Lineup 2007. Da wird immer gerne geschmunzelt und gelacht drüber, was ich verstehen kann. Das Endprodukt ist nämlich nicht eine High-Quality, supergeil Production, wie man das heute eventuell erwarten würde von einer Organisation wie Mouseboards. Sondern es war ein Film, der entstanden ist auf Basis von 0 Euro Budget und eine Kamera, die damals der Marcel Wilke aus seinem Privatbestand dann einfach dazu geholt hat. Die Jungs waren gerade im Web Tower im Bootcamp und wir haben halt dann gesagt, ey, lass doch mal was anders machen. Lass doch mal Real-Life-Aufnahmen von den Spielern auch mit reinbringen und versuchen, so eine kleine Storyline mit in dem Video unterzubringen. Ich war natürlich gänzlich unerfahren, keinerlei Ausbildung irgendwie in Cinematografie. Ich kannte das Wort damals noch nicht mal. Und wir haben einfach gemacht und da kamen dann eben diese bekannten Sätze Just Gorgeous, Welcome to the Tixo Show und das Zeug dann zum Tragen. Und ich weiß, dass das in der Szene heutzutage sehr belächelt wird, Aber ich trage das mit breiter Brust mit mir herum, weil Fakt ist, fragt man Mouseboards-Fans heute oder Counter-Strike-Spieler, die damals auch schon da waren, die kennen alle dieses Video. Und dementsprechend hat es, glaube ich, den Effekt gebracht bis heute, den man sich damit erhofft hat. Und on top dazu, und das ist, kann man sich heute vielleicht auch nicht mehr so richtig vorstellen, aber diese Echtaufnahmen von den Menschen hinter den Monitoren, die waren damals nicht normal für Vorstellungsvideos. Die Vorstellungsvideos damals waren wie heute nur in schlecht. Das heißt, man hat einfach einen Namen eingeblendet, vielleicht ein Foto, wenn überhaupt. Und dann hat man 2, 3 Frags gesehen und dann kam der nächste Spieler in dem Video dran. Aber es war kein
Tixo, der alte Counter-Strike-Spieler, war einer der Leute, die mir im Kopf geblieben sind, wo ich wo ich das erste Mal richtig wahrgenommen habe in Deutschland, da passiert so ein Fandom. Da wurde nämlich immer gefragt, was für ein Haargel benutzt der denn? Ja. Und da wurde nämlich so langsam sicher Character-Building angefangen. Ne? Und dann durch solche Videos fängt das halt eben an. Und das ist mir tatsächlich bis heute immer noch im Kopf geblieben, dass Leute auf Events gesagt haben, ey, sag mal, was hat der denn für ein Haargel? Und die Leute in Foren gefragt haben und so. Also ganz verrückt, würde man meinen.
Ja. Und ja, dann ging es halt weiter bei Freaks for You. Ich möchte die Story nicht breitreten. Die Menschen, die involviert sind, wissen, was damals falsch gelaufen ist. Aber ich habe dann in meinen jungen Jahren mit 19, ich habe dann eine Ausbildung anfangen dürfen als Mediengestalter bei Freaks for You und bin, ich glaube, eine Woche nach meinem 19. Geburtstag bin ich nach Berlin gezogen. Und es gab dann halt schon einen Switch vom ehrenamtlichen Arbeiten für Freaks for You oder auf diesem lächerlichen monatlichen Betrag hin zu einer Festanstellung. Folgte auch so ein bisschen ein charakterlicher Switch, sag ich mal. Du warst halt einfach nicht mehr der kleine Junge, der ehrenamtlich gearbeitet hat, sondern du warst dann jetzt Angestellter. Und alle, die im E-Sport arbeiten, wissen, diese Branche ist Grind, und zwar Grind only. Und damals war das nochmal eine Nummer krasser, weil damals gab es wirklich noch gar keine Instanz, die sich in irgendeiner Art und Weise für dieses Work-Life-Balance eingesetzt hat. Es gab damals eine Work-Work-Balance, keine Work-Life-Balance. Und wenn du das nicht mitgezogen hast, dann hast du bestimmt irgendwo anders jemanden gehabt, der mitgezogen hätte. Und ich war da halt einfach unzufrieden, das eine führte zum anderen, ich habe dann einen dummen Fehler gemacht, musste deswegen Freaks for You wieder verlassen, ist natürlich ein trauriges Kapitel irgendwo meines Lebens, auf der anderen Seite war es für mich auch ein sehr, sehr lehrreiches Kapitel meines Lebens, und dann, ja, bin ich wieder weg von Freaks for You und bin wieder zurück in die Heimat, von Berlin zurück nach Stuttgart.
Hat aber dann auch nicht so ewig lang gedauert, bis wir uns dann irgendwann auch kennengelernt haben, denn ich sag mal so, du hast wenigstens das Angebot für eine richtige Ausbildung bekommen als Mediengestalter. Bei mir war es das Volontariat, wo man erstmal sagen würde, da würde man ja auch eigentlich eine Ausbildung machen.
Ja, ich hab mit dir zusammen, ich habe das Gleiche gemacht.
Es war eine sehr praktische Ausbildung. Ich bin ja auch übrigens bis heute unendlich dankbar.
Ja.
Aber theoretisch oder irgendwelche Kurse oder ähnliches hatte ich jetzt nicht so wirklich wahrgenommen in meinem Volontariat.
Nee, ich
bei
ich
Giga/ESL dann.
Ja, also bei mir war es dann so, bevor wir uns kennengelernt hatten, ich war vielleicht auch eine ganz interessante Anekdote, auch um zu verstehen, wie wichtig mir der E-Sport und die Branche an sich einfach ist. Ich war dann in Stuttgart und hatte dann eben nicht mehr meinen Job in der E-Sport-Szene und bin richtig versumpft. Ich habe der Insi, also das war der Instant Challenger der ESL, um in der Ladder zu spielen, der rannte bei mir wirklich 24/7. Ich habe nur gezockt und ich war damals mit meiner Freundin zusammen, damals längste Beziehung 4,5 Jahre gewesen, und an dem Tag, an dem ich sie eigentlich fragen wollte, ob sie mich heiraten will, hat sie mich dann verlassen. Also blöd gesagt, ich stand auf Knien vor ihr mit dem Ring in der Hand, wollte sie fragen, und in dem Moment hat sie dann Schluss gemacht mit einer Ansprache in meine Richtung, dass ich doch ohne dieses E-Sport und Gaming einfach nicht leben könnte und dass sie das auch weiß, aber sie da diesen Weg nicht mit mir gehen kann und so weiter. Und dann hat ihre letzte Aussage, bevor sie dann so ging, war: Jetzt geh doch endlich nach Köln. Und nachdem ich mich dann von meinen sehr männlichen Tränen wieder verabschiedet hatte, habe ich mir dann allen Mut genommen und habe dann einen direkten Kontakt gesucht nach Köln. Das waren dann 2 Telefonate tatsächlich, bis sicher war, ich habe mein Volontariat in Köln. Ja, und dann war da die nächste Etappe Köln ESL TV, wo wir beide uns dann kennengelernt haben. Genau. Das war als Intro. Aber Volontariat war, also ich sehe das genauso wie du. Ich bin unendlich dankbar für die Erfahrung, die ich bei ESL TV machen durfte und auch die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben und das Team, auch da, Klammer auf, Most Wanted, also Markus Steinert und Michael Weiker, ja. Most Wanted und Carla, waren damals schon bei mir bei Maus Live. Also die haben für Maus Live, als ich Projektleiter war, schon Videos produziert. Also auch ganz alte Hasen. Sind auch, ja, unglaublich interessante Charaktere.
Auch absolute Maschinen.
Ja, widerlich krass. Ja. Und das Volontariat war aber, ich weiß nicht, ob ein Deckmantel jetzt das richtige Wort ist, das ist vielleicht zu negativ, aber wir haben ein Volontariat gemacht. Ja, wir haben was gelernt. Ja, war es eine journalistische Ausbildung? Nein. Ich glaube, das muss man so schon sagen. Ich habe nie ein Arbeitszeugnis erhalten. Hast du ein Arbeitszeugnis gekriegt?
Achso, hätte ich dich auch mal kürzlich gefragt, weil nee, ich habe nie was bekommen. Also nicht, dass ich es jetzt heute noch bräuchte, im Sinne von, also ich glaube, das würde jetzt keinen Unterschied mehr machen, ehrlicherweise. Aber
ja.
Aber nee, mir wurde auch nie was gegeben. Also das irgendwie war diese Jahre vorbei und dann ging es einfach weiter. Also
genau. Ja, und ESL TV war natürlich eine abgefahrene Zeit. Ich glaube, wenn das ist, ich weiß nicht, in welchem Rahmen man das könnte, aber über ESL TV zu sprechen, das ist schon fast eine eigene Serie mit,
ja,
wenn man da
schon
alle Konsorten mal einladen würde und über diese alte Zeit sprechen. Ich glaube, da kann man sehr viel Nostalgie-Content draus machen. Aber ja.
Ich muss sagen, ich habe es abgespeichert als mit die geilste Zeit, die ich mir vorstellen konnte.
Ja.
Mit allen Up and Downs, aber es waren viele Ups. Also ich bin sehr unbeschwert in diese Zeit reingegangen und habe einfach alles genossen und habe einfach gemacht.
Ja.
Da habe ich auch nicht über Work-Life-Balance nachgedacht, sondern einfach nur über, was für einen geilen Scheiß darf ich hier machen und wie viel Spaß macht das auch. Das lief einfach. Das war einfach let's go und mitnehmen, was man mitnehmen darf. Also so an Erfahrung. Und wie viele Erfahrungen, wie viele Menschen man getroffen hat, wie viele geile Momente da waren und wie viel man auch gemeinsam irgendwie erledigt hat und irgendwie durchgezogen hat. Also das ist für mich immer so im Kopf geblieben. Das nimmt dir auch niemand mehr. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Und was man auf jeden Fall zugutehalten muss und also ganz, ganz hoch, während in anderen Projekten von dir erwartet wurde, dass du frühmorgens antanzt, anfängst, arbeitest und abends trotzdem noch deine Sendung abfeierst oder deinen Cast machst, durften wir bei ESL TV entsprechend später zur Arbeit kommen, wo abschätzbar war, wann die Sendung endet. Das haben die wenigsten bei uns so in Anspruch genommen, weil, wie du richtig sagst, wir hatten einfach da eine geile Zeit, das hat Spaß gemacht, wir haben einfach gern gearbeitet auch. Aber allein, dass eine Selbstverständlichkeit existierte dafür, dass es hieß, ja, der Maser hat heute Abend Sendung, deswegen kommt er erst um.
Ja.
Das war für mich damals schon neu.
Stimmt, da konnte man teilweise um 16 Uhr kommen.
Ja.
Ich erinnere mich, dass es, also, weil die Show dann halt bis 0 oder 1 ging oder so. Und dann ist man halt auch erst um 16 Uhr gekommen. Das kam aber aus der Giga-Zeit, glaube ich, so ein bisschen. Weil kein Moderator der Erde wäre da schon. Also Etienne Gardet wäre nicht morgens gekommen, wäre bis Nullo geblieben. Also, liebe Grüße gehen raus an den alten Hasen. Gebe ich dir vollkommen recht. Stimmt.
Das war schon unique damals. Ja, und bei ESL TV, ich meine, du warst halt mit Philly Warcraft 3. Ich war dann da für Counter-Strike und später auch League of Legends. Auch da eigentlich ganz, ganz lustig. Ich kann mich noch an das Redaktionsmeeting erinnern. Als League of Legends in der Beta war, gab es noch einen großen Competitor. Das war damals Heroes of New Earth. Und da hatten wir eine ganz, ganz lange Diskussion darüber, welches von beiden Spielen sich denn durchsetzen würde. Und eigentlich alle waren, also auch Daniel Belala damals, wir waren uns einig, es wird Heroes of New Earth. Aber zu dem Zeitpunkt konnte keiner vorhersehen, was S2 Games alles für Fehlentscheidungen für ihr eigenes Spiel fällen würde. Nicht, dass League of Legends jetzt zu Unrecht den Platz in der Industrie einnimmt, den es hat. Aber ich glaube, sie haben schon auch sehr stark davon profitiert, dass S2 Games sich für ganz, ganz schlimme Entscheidungen getroffen hat für ihr eigenes Spiel. Das habe ich dann auf jeden Fall auch noch gemacht. Und um das ESL-TV-Thema, weil ich glaube, sonst reden wir über gar nichts anderes. Weil irgendwann war der Vertrag rum. Ich hatte dann ja auch die Herzmuskelentzündung. Ich weiß gar nicht, ob du das damals so mitbekommen hattest.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Mein Vertrag war Richtung Ende gehend. Und dann hatte ich, auch da long story short, Schmerzen in der Brust, Krankenhaus gefahren. Dann hieß es damals noch Herr Meier, geborener Meier. Ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Sie haben einen Herzinfarkt. Und ich sitze da mit, ich glaube, ich war 24, nee, stimmt gar nicht, 23, 24, weiß nicht mehr genau. Und dachte so, schaut mich an, ich rede mit euch, es ist alles gut, ich habe keinen Herzinfarkt. Ja, aber irgendwas ist. Und dann mit Blaulicht und Sirene, Köln, Krankenhaus, bla. Dann hatte ich halt eine Herzmuskelentzündung mit einer Herzinsuffizienz. Und der Arzt hatte dann zu mir gesagt, seien Sie froh, dass Sie dann gekommen sind. Wenn Sie noch, keine Ahnung, so 10 Stufen Treppen gelaufen wären, dann hätte es sein können, dass Sie einfach umgefallen wären und dann wäre vorbei. So, also so nah war ich dem Ende. Und es juckt mich nur, ich habe keine Erleuchtung deswegen ist das Leben jetzt danach irgendwie für mich nicht mehr wert gewesen oder ähnliches, aber es war halt krass, vor allem, weil in dem Zusammenhang, das war eine der wichtigsten Gedanken die ganze Zeit, ich konnte meine Abschlusssendung bei ESL TV nie machen. Das heißt, ich war da und ich war plötzlich weg. Und es hat sich dann aber auch keiner mehr interessiert. Also ich habe auch keine Rückfragen mehr bekommen, so wie geht's dir? Also es war wirklich so, dachte, war einfach weg, war vorbei. Bisschen schade natürlich auf der einen Seite.
Ich kann mich aber ehrlicherweise gar nicht mehr erinnern, wie das bei dir
ist. Nicht schlimm.
Also ich kann mich
gar nicht schlimm.
Null erinnern, wie es bei dir zu Ende gegangen ist. Also zum Glück nicht so zu Ende gegangen ist, aber dass du aufgehört hast. Ich weiß, du hast mit Marc G. Bauer gecastet.
Ja.
Ich versuche jetzt mal die Sachen zusammenzukriegen, die ich noch habe.
Ja.
Und wann war denn der Punkt X, wo du nicht mehr da warst? Gab es da irgendwas Größeres, so, wo man sagt, das war der Zeitraum?
Oh, ich. Vielleicht,
aber stopp,
ich
kann's warte mal, leider nicht sagen. Du bist 2011 zurück in die Heimat.
Ja.
Und ich habe mich Ende 2010 habe ich sozusagen angefangen, habe hier die Take-TV-Wohnung. Ich habe da schon angefangen, immer von zu Hause langsam sicher anzufangen, zu casten. Und 2011 war ich schon komplett mit eigener, neuer, größerer Wohnung.
Ja. Das heißt, also ich glaube, genau Homestory Cup 1 habe ich noch als ESL-TV mitbekommen.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, es war es muss Mitte 2011 gewesen sein. Ich glaube, es war sogar August 2011, als ich dann
zurückgezogen. Okay, da war ich ja schon gar nicht mehr bei ESL TV tatsächlich. Genau. Da war ich ja dann schon selbstständig zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber um es wirklich zusammengefasst, ich bin halt krank geworden und während ich krank war, ist mein Vertrag ausgelaufen.
Ja.
Der Vertrag lief aber auch deswegen aus, beziehungsweise wurde halt nicht verlängert, weil ich habe immer gesagt, ich möchte gerne im E-Sport arbeiten, auch wenn ich weniger verdiene als woanders. Mhm. Aber die ESL hat mir dann halt einfach einen Vollzeitvertrag angeboten mit so wenig Brutto, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht. Das konnte ich mit mir selber nicht vereinbaren. Es gab andere Menschen, die haben das angenommen und haben dann eine fantastische Reise bei ESL hingelegt. Ich meine, ein Carni beispielsweise, wir hatten unsere Kappeleien. Ich glaube, das kann ich auch so ganz offen und ehrlich sagen. Das weiß auch er selber. Das rührte aber auch ein bisschen daher, da wir beide unglaublich kreativ arbeiten wollten. Wir haben beide von uns selbst gedacht, dass wir in Counter-Strike schon durchaus unsere Ahnung haben. Und unser Einzelhustle, also sowohl seiner wie auch meiner, hat halt einfach ein bisschen Beef miteinander gehabt. Aber ich habe Carni immer und zu jeder Zeit bis heute unglaublich dafür geschätzt und respektiert, wie viel Gas der Mann gegeben hat. Also der hat so mal Loch die ganze Zeit und dem hat das so viel bedeutet.
Kannst du kurz einordnen, wer das ist, damit die Leute das vielleicht...
Ja, klar. Also Carni kam dann bei ESL TV dazu, auch als Redakteur und Moderator. War dann unter anderem auch auf Intel Friday Night Games. Ich glaube sogar zu deiner Zeit mit dir als Co-Host mit da.
Er hat auch zwischenzeitlich moderiert, ja.
Genau, er hat auch moderiert und war aber eben auch ganz viel für Content zuständig, der neben den eigentlichen Live-Sendungen passiert ist. Also gerade irgendwelche Teaser-Trailer-Geschichten zu IFNGs oder ähnlichem, das hat er auch ganz viel gemacht. Und er hat so reingehasselt, das unglaublich. Und ich weiß nicht, was ihm angeboten wurde, ob ihm die Entscheidung dementsprechend leichter fiel. Aber für mich war es einfach zu wenig und deswegen habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Und deswegen ist der Matthias dann von Köln wieder zurück in die Heimat nach Stuttgart. Ja, dann begann das nächste Kapitel.
Das war also für mich immer eine sehr schöne Zeit gewesen, muss ich sagen. Also das war auch die intensivste Zeit, die wir miteinander hatten.
Ja.
Aus meinem Verständnis. Wobei wir uns dann zwischenzeitlich später nochmal bei dem einen oder anderen Moderation wieder getroffen haben oder Event.
Ja, also beziehungsweise entweder du hast mich gebucht
Ja.
Oder man hat sich halt getroffen. Aber ich finde, das, was wir beide haben, das ist so eine Business-Männer-Freundschaft. Man sagt ja von Männerfreundschaften so, man kann sich, keine Ahnung, jahrzehntelang nicht sehen. Und wenn man sich dann trifft, dann ist alles wie früher.
Ja.
Und ich finde, bei uns beiden ist das halt ähnlich. Wir können sehr, 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 sehr lange nichts voneinander hören. Aber wenn wir uns dann treffen, ist es immer ein sehr, sehr wertvolles, schätzendes Gespräch. Und immer
voll.
Also deswegen, ich finde, wir haben so eine Business-Männer-Freundschaft.
Kann ich dir zu 100% bestätigen. Das Gefühl habe ich auch. Man kann sich ewig nicht sehen und man sieht sich und dann, als ob man gestern miteinander gesprochen hätte. Und
ja, voll. Ist immer sehr schön.
Jetzt bist du 2011, dann wieder in die Heimat, Mitte des Jahres ungefähr. Du meintest irgendwie so Richtung August oder so.
Ich glaube ja.
Und dann hast du dich zu Hause ready gemacht, oder?
Ja, zuerst nicht. Mein Vater hatte damals eine eigene Firma, war schon sehr, sehr lange in der IT-Branche tätig, selbstständig. Mein Vater war halt so ein Urschwab, weißt du, der hat so scharfe Häusle gebaut. So. Und dann habe ich ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil so wie es halt ist auf dem Dorf mit 3.500 Einwohner als IT-Bude, das war nicht vergleichbar mit Großstadt-IT und war ein bisschen altbacken und so. Und ich habe dann gedacht, hey, ich komme jetzt hier mit meiner modernen E-Sport-Erfahrung und zeige ihm mal so ein bisschen Marketing-Tipps. Das wollte er alles nicht hören, das wollte er alles nicht haben. Und dann hat er irgendwann halt so gesagt, hey, du streamst doch. Ja, aber halt jetzt gerade nicht mehr, weil geht halt nicht, kann ich nicht. Ja, was brauchst du denn da? Ja, Computer und das. Weißt du was, Matthias? Wir machen das jetzt so. Ich kauf dir den PC, du machst das alles, ich zahl dich auch und bla bla bla, mach dir keine Sorge, ich möchte, dass du machst, was du willst und bla bla und all das ganze Zeug. Und dann hatte ich eben Made im Speck, pun intended Mase im Speck, dann die große Chance, eben Vollzeit-Streamer zu werden, weil er mir eben mein Gehalt gezahlt hat. Das war jetzt auch nicht riesig. Es war so ein typisches Papa-Sohn-Gehalt, dass er halt sagt, hier, hast du was zum Leben. Aber es war halt geil, weil ich wusste, ich konnte mich darauf konzentrieren. Ich konnte mir da was aufbauen und habe dann eben Mase TV gestartet, was wahrscheinlich schon so ein bisschen das Äquivalent zu Take TV war. Natürlich ein bisschen unter einem anderen Aspekt gesehen. Meine Herangehensweise war ein bisschen anders. Der Grundgedanke war ein bisschen der wie von Rocket Beans. Ich hatte vor, einen Kanal zu gründen, auf dem ich zwar in Anführungszeichen die Hauptrolle spiele, aber wo andere Protagonisten einfach auch ihre Expertise, ihre Genres unterbringen konnten. Und so kam es dann, dass ich dann League of Legends Caster hatte, Trackmania Caster hatte, so aus jedem Spiel, was halt damals so wichtig war, meine Leute, und habe dann dort regelmäßig eben gecastet und auch Community Gather gemacht. Man muss dazu sagen, ich habe auch seit 2011 dann eben den Partnervertrag, du wahrscheinlich auch, also es ist kein Twitch, es ist noch ein Justin-TV-Vertrag gewesen damals.
Ja.
Und hatte damals schon so knapp 250 Average Zuschauer zu der Zeit. Und wenn man sich überlegt, wenn man heute mal auf die Twitch-Statistiken guckt, auf was für Rängen man mit 250 Average rumlaufen würde, das war damals halt auch schon echt viel. Und noch dazu, zu dem ganzen eigenen Zeug, was ich gemacht hat, hatte ich das große Glück durch meine ESL-TV-Vergangenheit. Da konnte ich dann eben fragen und durfte dann sehr unkompliziert, weil damals war alles einfach noch sehr unkompliziert, die Intel Extreme Masters auf Deutsch übertragen und auch die League of Legends Weltmeisterschaften damals auf Deutsch übertragen. Also auf meinem Kanal lief eigentlich dann, weil es keine Alternative mehr dazu gab, alle deutschen wichtigen Events in Counter-Strike und League of Legends, auch die EPS damals noch, bevor 99 Damage das dann übernommen hatte. Und warum 99 Damage das dann überhaupt übernehmen konnte, war, weil ich das irgendwann dann wieder sein lassen musste. Also dieses ganze Mase-TV-Ding.
Mhm. Ja. Warum? Was ist da passiert? Du hast es am Anfang schon erzählt, aber ich glaube, du warst sehr fleißig.
Ja, ich war in all der Zeit sehr fleißig. Ja, ich war dann mit meiner damaligen noch Freundin, heute Ehefrau, seit jetzt über 12 Jahren zusammen. Wir waren ein halbes Jahr zusammen und sie kam ums Eck und meinte, sie ist schwanger. Und dann war das für mich natürlich wie es für jeden Mann da draußen oder für alle Eltern einfach ein super einschneidendes Erlebnis ist. Nicht nur die Tatsache, weil es jetzt schwanger, sondern alle Gedanken, die sich dann darum eben auch drehen. Sicherheit, funktioniert das alles, was du machst? Funktioniert dein ganzes Lebensmodell überhaupt dafür? Bist du bereit, Vater zu sein? Scheiße. Entschuldigung. sagen. Also ich kann ganz, ganz ernst gemeint sagen, ich war es damals nicht. Ich habe damals wirklich gedacht, so fuck, ich muss jetzt hier das mit dem Stream, geht es noch so? Zu damaliger Zeit, du weißt es wahrscheinlich sogar besser als ich, es war risky. Man hat nicht gewusst, wo geht das Ganze hin. Dieses ganze Influencer-Thema, Influencer-Marketing war ganz weit davon entfernt, ein Buzzword zu sein, noch weiter davon entfernt, dass es überhaupt eine eigene Marketingindustrie werden könnte.
Geschweige denn, gab es so viele Subscriber. Also ich hatte ja damals unverschämt viele Zuschauer für die damaligen Verhältnisse.
Ja.
Und man konnte das aber überhaupt nicht so monetarisieren wie heute.
Richtig.
2011 oder 12, da hat, also das könnt ihr euch, also für die Leute, die heute sehen, dass jemand, wenn er 5000 Zuschauer average hat, was ja wirklich extrem viel ist im, ja, deutschsprachigen Bereich, dann bist du schon einer der Großen, richtig, also wirklich der wirklich Großen.
Ja.
Da bist du ja, da hast du ja im Prinzip, bist du durch. Also da hast du so viel Kohle im Monat, nur mit dem Money, was du da machst. Also ich hatte damals bestimmt sogar noch einen höheren Schnitt teilweise und
ja,
das hat definitiv mir überhaupt nichts gebracht. Also übertrieben gesagt, ich habe damit so gut wie gar kein Geld verdient.
Ja, weil es halt auch keinen Subscription-Button gab.
Ja.
Wir
ja,
hatten in Deutschland noch keinen Subscription-Button. Das heißt, jeder, der dich supporten wollte, konnte es eigentlich gar nicht. Und das ist halt echt traurig. Und wenn du jetzt sagst, hier 5000, ich nehme es jetzt einfach mal kurz bei mir, weil ich Twitch, das gerade kurz das Getippe gehört, ich war kurz auf Twitch-Tracker und habe meinen Kanal kurz geschaut. Ich habe Average Viewer heute von 17,1 bei 2700 Followern und ich gehöre laut Twitch-Tracker zu den Top 1,7% von Twitch. Das ist halt, also weißt du, die Relation, das ist halt, man muss sich mal überlegen, wie viele Kanäle da draußen rumlaufen, die halt dementsprechend noch viel weniger haben, diese ganzen, ja, Zero-Channels.
Ja.
Und wie wenige es gibt, die da wirklich ganz oben mitspielen und wirklich ihren Lebensunterhalt damit verdienen können. Also, und damals war es halt einfach alles noch viel, viel krasser.
Ja.
Für mich kam dann auf jeden Fall diese wichtige Frage: Will ich das weitermachen? Ist mir das sicher genug? Und das war es einfach nicht. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, schmerzlich. Ich sehe es für mich so ein bisschen, manchmal muss man natürlich drüber nachdenken, wenn man sowas dann droppt. Ist für mich so ein Marvel-What-If-Moment, wo ich dann halt einfach überlege, okay, was wäre denn heute vielleicht, wenn ich da wirklich dran geblieben wäre, wenn ich diesen Status, den ich damals hatte, einfach weitergezogen. Die Gedankenspiele sind nicht unbedingt schmerzhaft, aber halt sehr lustig, wenn ich da rausgucke in die Industrie und halt sehe, wer da oben alles mitspielt und mit was und so. Ist einfach lustige Gedankenspiele. Jedenfalls, Marse TV geschlossen, sein lassen und dann die Frage gestellt, was machst du denn jetzt? Und da war die Frage für mich eigentlich ganz kausal. Ich habe mir überlegt, okay, welche Berufswelt wird in der Zukunft wahrscheinlich am allerwenigsten von Technologie, mal egal ob AI, das war damals noch kein Gedanke, weil damals war es noch nicht so klar, wie das heute sein würde, aber eben von Robotern war damals der Gedanke, ersetzt werden könnte. Und da landete ich dann eben in der Pädagogik und habe mich dann dazu entschieden, den staatlich anerkannten Erzieher zu machen. Und genau die Ausbildung habe ich dann noch angefangen, abgeschlossen, durchgezogen, und habe mich in der Zeit aber auch sehr, sehr stark vom E-Sport dann entfernt, weil ich kannte mich ja und wusste, wenn ich da zu sehr noch dranbleibe und zu viel Zeit und Emotionen investiere, könnte es sein, dass ich rückfällig werde. Also habe ich mich lieber ganz weit davon entfernt.
Aber, und das habe ich damals so im Augenwinkel irgendwie mitbekommen, und das ist ja auch vielleicht heute noch ein Teil unseres also ein Topic heute für unseren Podcast. Ich habe dann irgendwie über Social auch wahrgenommen, dass du dann nicht nur den Erzieher ganz normal machst, sondern du warst dann auch irgendwie schon wieder mehr als das. Das ist so bei mir im Kopf kleben geblieben. Ne? Wir haben da nie viel drüber geredet, aber ich weiß immer, ja, nee, der hat dann irgendwas digital, und ich meine, wir haben es ja in der Vorbereitung gehabt, aber ne, Digitalpädagoge, aber ich habe immer mitbekommen auf Social, der ist da jetzt wieder aktiv, der verbindet da jetzt schon wieder irgendwas.
Ja.
Der macht jetzt nicht nur seinen Job, sondern der ist schon wieder hier, ne, der macht da was.
Ja, also wir können, wenn du magst, natürlich weiter drauf einsteigen. Ich habe halt während der Ausbildung natürlich auch einen Teil Medienpädagogik gehabt, das ja für sich so eine eigene Sparte ist, der Pädagogik. Und ich habe mich die ganze Zeit geärgert. Mich hat das die ganze Zeit aufgeregt in der Ausbildung, weil der Medienpädagoge, ich bringe da immer gerne die Analogie, ein Medienpädagoge erklärt die Medienwelt und Digitalität so, wie dir ein Biochemiker Liebe erklären würde. Also einfach sehr trocken, sehr sehr technisch, kausal, so von wegen, das ist ein Computer, das ist der Anknopf, wenn du den drückst, dann geht der an. Dann, also einfach viel zu wenig, wenn wir über pädagogische Verhältnisse sprechen. Und ich fand das einfach zu wenig und habe dann gesagt, wir brauchen dann eine andere Terminologie, die sich davon abheben kann, und habe dann eben das Wort Digitalpädagogik damals erfunden, würde ich behaupten. Ich habe einen guten Freund aus Österreich, der hat mir das schon ein paar Mal unterschrieben. Wenn man das heute googelt, findet man ganz, ganz viel davon, weil natürlich bin ich nicht der Einzige, der dann irgendwann mal auf diese Idee kommt, das so zu nennen. Aber mir war einfach wichtig, dass die Digitalität an sich als Ressource verstanden wird für kindliche Lebenswelten oder allgemein für unsere Lebenswelten. Auch da gern noch ein schnelles Beispiel, und dann darfst du gerne entscheiden, ob wir da reinspringen wollen oder ob du doch was anderes hören möchtest.
Lass uns das Große dann am Ende machen, aber ja, schnell darfst du jetzt.
Okay, schnell darf ich jetzt. Ich nenne das Fernbedienung-Dilemma. Und zwar, wenn wir unsere Eltern anschauen, wenn die Eltern sich damals einen neuen Fernseher gekauft haben und da lag eine neue Fernbedienung dabei, und dann kam dann der Anruf, ich habe hier einen neuen Fernseher, ich weiß nicht mal, wo er angeht. So, und das kennen wir Digital-Affinen einfach überhaupt nicht. Wir kaufen uns einen neuen Fernseher, ein neues Gerät, wir packen es aus, wir gucken es uns an und wir wissen nicht immer instant, aber sehr, sehr, sehr schnell, wie es funktioniert, was ich wo drücken muss, wo ich was finde und so weiter. Und das ist für mich dieses Fernbedienung-Dilemma, weil wir digital-affin haben keine Berührungsangst und eine intrinsische Auseinandersetzung mit Digitalität und diesen Welten da drumherum. Ja. Und die Gefahr ist, dass wir unseren Kindern eigentlich verwehren, dass sie eine ähnliche intrinsische Affinität zur Digitalität erleben dürfen, wie sie es eigentlich für ihre eigene Entwicklung für die Zukunft brauchen. Genau. Und das lasse ich jetzt als Cliffhanger mal so stehen.
Ja, lass uns gerne gleich noch ein wenig darüber reden, weil es gab nämlich diesen einen Moment, und du hast dann irgendwie, ich glaube, 4 Jahre warst du ungefähr, in der
circa,
Pädagogik,
ja.
Gut 4 Jahren, und bist dann aber doch wieder zur alten Liebe.
Ja. Ja, das bin ich. Ich war auf einem Event in Hamburg. Ich glaube, es war ESL One in Dota 2.
Ah, da war ich auch.
Ja, und ich habe dann schon in Hamburg gewohnt. Also ich habe insgesamt 2,5 Jahre Berlin, 2,5 Jahre Köln, 4 Jahre Hamburg hinter mir in Deutschland. Und habe dann aus Sehnsucht heraus gesagt, ey, komm Schatz, lass doch mal hier Dota 2. Und dann waren wir dort. Und dann hat mich dann dort ein alter Viewer von mir aus Marse-TV-Zeiten erkannt in den Rängen. Und kam dann zu mir her und erzählte mir, er arbeitet hier in Hamburg bei einer Company namens ELC Gaming und die suchen unbedingt jemanden wie mich. Ich soll mich doch unbedingt bewerben. Und ich bin dann mit meiner Frau nach Hause und wir haben gesprochen und das war für mich der absolute Horror, weil ich wollte ja eigentlich nicht mehr. Und wir hatten dann eine sehr lange Diskussion darüber, weil ich wusste natürlich, was auf mich wartet. Und wir hatten eine sehr lange Diskussion darüber, dass sie sich bewusst sein muss, wenn ich wieder zurück in den E-Sport gehe, dass wir hier von einer beispiellosen Time-Consuming-Tätigkeit sprechen. Dass wir hier auch darüber sprechen, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit gibt, dass ich da Vollzeit und sie noch irgendwo Teilzeit, sondern dass E-Sport ist ein All-In-Move, wenn du da wirklich Geld verdienen möchtest und was werden willst. Und wir haben uns dann dafür entschieden, ich habe die Bewerbung geschickt, war alles gut, wurde dann angestellt. ELC Gaming, vielleicht noch zur Erklärung, war damals noch unter einem anderen Namen der deutsche respektive europäische Ableger von Allied Esports. Das sind die Konsorten, die hier in Las Vegas die HyperX Esports Arena Las Vegas gebaut haben. Und wir hatten diesen Truck, Big Betty, das war so ein 40-Tonner mit Hydraulikbühne, egal wo wir den hingestellt haben. Wir hatten einfach eine vollwertige E-Sports-Stage mit Produktion und so weiter. Davon war ich Product Owner. Also da habe ich dann auf jeden Fall eben gearbeitet, war dann später Director Esports and Gaming für Allied Esports, als sie dann auch an Nasdaq ging, und habe da natürlich, also es war die absolut richtige und fantastische Entscheidung. Also keine Ahnung, wie viel Karma-Punkte mich das gekostet hat damals, aber es war die Weiche, die eigentlich mein Leben dann genau in die Richtung lenkte, wohin mein Leben seitdem ging. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Gibt es die HyperX Arena noch? Ich war einmal dort.
Ja.
Oder zweimal. Einmal. Die gibt's noch.
Ich weiß sogar, dass du einmal da warst. Aber die gibt's noch. Die steht noch. Die läuft tatsächlich auch sehr gut. Zumindest ist das, was ich so lese.
Ja.
Und die machen immer mehr und immer größere Events und regelmäßiger. Aber ich meine, in Vegas hast du auch kein Problem. Ne? Du hast halt sowieso so viele Events und so viele Happenings drumherum. Da ist immer was los. Ja. Und da braucht man natürlich dann auch dementsprechend das Angebot. Ich meine, wir reden hier von Vegas, da stellst du nicht einfach ein großes Zirkuszelt hin und packst 300 Computer mit rein auf einer großen Wiese, sondern da brauchst du ein shiny Zeug. Und das ist die Arena halt natürlich.
Ja.
Wir hatten in 2018 auch, als Ninja gerade aus seiner Hype-Welle schwebte, haben wir für Ninja dort auch ein echt großes Event gemacht. Recht zügig nach Release der Arena, nach Eröffnung. Und das war natürlich der Hammer. Wir haben da so viel abgefahrenes Equipment gehabt, war für mich auch eine ganz andere Welt. Ich meine, du kennst das auch, wenn wir über Broadcasting sprechen, was da für Technologie benutzt wird, im Regelfall in kleinen Produktionen, ja. Dann reden wir OBS, dann haben wir als nächstes Level, gibt's dann so die Software vMix und dann kommt erstmal lange nichts und irgendwann betreten wir diese Welt von ROS und EVS. Und die HyperX Esports Arena in Las Vegas ist eine ROS-Showcase-Stätte. Das heißt, du hast da so abgefahrene Top-Notch-Produktionszeug drin. Also jeder, der die Chance hat, nach Vegas zu gehen, der soll da wirklich hingehen, soll nach Mark Green fragen und sich eine Tour geben lassen. Wirklich, es ist ein Wahnsinnsplace.
Ich weiß nicht mehr, wer mir die Tour gegeben hat, aber es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also es sah schon sehr nice aus.
Ja. Die League of Legends All-Stars waren da auch. Ich glaube, zweimal hintereinander sogar. Mhm. Also ist auch wie, long story short. Geile Location, Allied Esports, ein Name, der im europäischen Raum wenig fällt, aber in Amerika auf jeden Fall bekannt ist. Und die Zeit dort war für mich ein riesen Learning, weil ich eben auch aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit dieses bisschen Management, was ich gemacht habe, also ich habe bei Raute Musik auch schon Project Lead gehabt und habe 200 Moderatoren koordiniert und solche Geschichten, aber das war alles Kindergarten. So, und dann bei Allied Esports, bei einem Nasdaq-Unternehmen zu hocken und dann wirklich konfrontiert zu sein mit den sehr komplizierten Business Cases, teilweise sehr komplizierten Stakeholdern, und da wurde das Ganze plötzlich Business. Und es gibt da so eine Phase im Leben eines Projektleiters beziehungsweise wahrscheinlich eines jeden Menschen, der irgendwann zum C-Level aufsteigen möchte, und das nenne ich die Business-Pubertät. Und die Zeit bei Allied Esports war meine Business-Pubertät, wo ich gedacht habe, ich weiß schon unglaublich viel und ich wollte unglaublich überall immer mitreden, weil ich dachte, hey, hört mir doch zu, ich habe doch Erfahrung und so weiter. Und mir aber von links, rechts, oben, unten und von hinten dann immer wieder gezeigt wurde, was für ein kleines Würstchen ich eigentlich bin. Und deswegen die Zeit bei Allied Esports hat mir unglaublich viel gebracht und mir unglaublich viel beigebracht.
Ja. Und was hast du mit diesem ganzen Skillset angestellt? Denn wenn ich dich jetzt besuchen möchte, muss ich schon ein paar Meter fahren. Ist nicht mehr ums Eck. Ja, nicht mehr in Köln, auch nicht in Hamburg, wo ich übrigens sehr gerne bin.
Ja.
Sondern du bist jetzt weiter im Süden.
Ja, ich hab die Grenzen Deutschlands überwunden und sitze jetzt in der Schweiz seit 2020. Was habe ich damit gemacht? Also auch da gibt es eine kleine Anekdote. Ich saß im Auto auf dem Weg nach Hause von der Arbeit von Allied Esports mit meiner Frau und kriegte einen Telefonanruf, und am anderen Ende war ein Herr, der mir am Telefon einen Job offerierte mit der Frage, was wollen Sie denn verdienen, Herr Zander? Und ich war natürlich völlig überfordert und habe den erstmal gemutet, habe mit meiner Frau Rücksprache gehalten, und wir haben natürlich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, jetzt sofort zu entscheiden, in die Schweiz ziehen. Ich meine, wir saßen im Auto auf der Autobahn. Und sie sagte dann, ja, sag halt einfach irgendwas horrend Fantastisches, wo er niemals Ja sagen würde. Eine derartige Zahl habe ich dann genannt. Ich sag nicht, wie viel ich gesagt habe. Aber das habe ich dann genannt. Und seine Reaktion war nicht mal eine halbe Sekunde später: Alles klar, Herr Zander, dann lasse ich Ihnen noch eine Mail zukommen und bla, und dann klären wir alles Weitere. Und dann habe ich aufgelegt und gucke meine Frau an und sage, ja, wir ziehen wohl in die Schweiz. Und dann habe ich in Deutschland alle Zelte abgebrochen und bin dann zu einer Firma in die Schweiz gegangen, die leider von Corona niedergestreckt wurde letztendlich. Ich hatte aber großes Glück, dass es hier noch eine andere Firma in der Schweiz gab, die mich dann aufgefangen hat. Das ist die eStudios AG, bei der bin ich auch heute seit April 2021 jetzt tätig. Und ja, da bin ich COO seitdem und kümmere mich darum, dass der Laden operativ läuft.
Jetzt kommen wir ja tatsächlich zum Status quo, so langsam aber sicher.
Ja.
Vielleicht magst du mal, also was genau macht ihr? Weil ich glaube, das ist halt etwas, was, ich meine, in der Schweiz kennen euch, glaube ich, extrem viele Leute.
Das hoffe ich.
Jetzt sind wir der Podcast ja dann, auch wenn wir ein Dach-Podcast sind, würde ich jetzt mal schon sagen, aber wahrscheinlich sehr viel Fokus Deutschland.
Ja.
Was treibt ihr so und was sind so euer Kern, also Bereiche im Business?
Also wie es mit einer E-Sport-Agentur meistens so ist, verstehen wir uns irgendwo auch als eine 360-Grad-Agentur. Also es gibt einfach nicht so viel, du kannst noch nicht so viel Fokus setzen, dass du weißt, mit dieser einen Sparte läuft einfach alles. Unsere Herangehensweise ist also natürlich immer die, wir gucken, was möchte der Kunde haben. Meistens kommen über irgendwelche Beziehungen, Networking, Ähnliches, kommen meistens dann irgendwelche Business-Development-Gespräche zustande. Und dann geht es immer um die große Frage, ich möchte gerne in Gaming was machen, ich weiß aber nicht was. Und dann versuchen wir erstmal herauszufinden, welche Aktivierung letztendlich für die KPIs funktioniert, die der Kunde, die Kundin sich da vorstellt. Und wir sind dafür dann eben dementsprechend auch aufgestellt, so wie die meisten E-Sport-Agenturen. Also wir können dann eben von purem Consulting bis hin zu irgendwelchen Großproduktionen im Broadcasting oder sowas eigentlich alles anbieten. Haben aber daneben natürlich noch ein bisschen diese Sparte Digitalpädagogik mit drin. Also das ist auch was, das immer für viele Companies ein sehr, sehr interessanter Aspekt ist, weil Pädagogik ist am Ende eine weiße Weste. Man kann Pädagogik nicht anlasten, dass sie ein Geschmäckle hätte. Es geht am Ende nämlich immer um die Entwicklung von Kindern und so weiter. Und das ist natürlich was, das ist immer hochgradig interessant. Aber auch für viele Firmen immer ein Riesen-Step, das dann zu machen. Wenn wir gleich noch näher drauf eingehen, vielleicht kann ich da ein, zwei Sachen zu erzählen. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir hauptsächlich machen. Und dann, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber mir ist natürlich bekannt, dieses ganze Feld der Custom Maps, Fortnite, UEFN, Roblox und so weiter und so fort. Das ist einfach jetzt das neue große Thema, nachdem das Buzzword Metaverse einfach kläglich gescheitert ist. Es ist jetzt einfach endlich die Art von Metaverse, von der wir Gamer wissen, dass sie schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit existiert. Ich meine, wenn wir es auf die Spitze treiben, hätten wir damals schon in Warcraft 3 mit dem Map Editor Branded Maps für Companies machen können. Ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele aus der alten Zeit, sag ich mal, wo das Firmen schon gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich zum Beispiel noch an das Spiel Cool Spot erinnerst. Das war so ein roter Punkt mit Sonnenbrille. Der ist am Strand entlang gejumpt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ist, glaube ich, aus dem Jahr 93 und es gibt auch sogar noch eins, das ist noch älter, aus 89. Mhm. Der Cool Spot war auf jeden Fall von 7up. Also das ist das Maskottchen von 7up. Also dieses ganze Firmen-branded Games und so weiter, ist nichts Neues. Absolut nicht. Nur, wie es mit so vielen anderen Dingen so ist, erkennen eben die ganzen Companies da draußen jetzt so langsam aber sicher, hey, das ist ein Marketing-Vessel, eine Conversion-Möglichkeit, in welcher Form auch immer. Also es nimmt halt jetzt diese Business-Züge an, die es damals zwar schon hatte, aber noch nicht erkannt wurden. Und das ist halt, denke ich, jetzt gerade für alle Agenturen da draußen eines der ganz, ganz großen Themen, wo sich alle irgendwie mit beschäftigen müssen, so wie sich alle Agenturen in der Vergangenheit alle mit Influencer-Marketing irgendwo beschäftigen mussten, ist das halt jetzt einfach der nächste große Schritt. Und ist ja auch ein unglaublich geiles, spannendes Thema, wenn man eben guckt, was beispielsweise Epic Games jetzt da alles mit dem Fortnite-Editor so anstellt, was da für Updates kommen, also es ist wirklich, wirklich gigantisch. Und da vielleicht noch eine kleine Klammer aufzumachen, so als Gedankenspiel für dich und vielleicht ja auch die anderen Menschen da draußen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Entwicklung von Videoproduktion entwickelt hat, früher als der Dennis und ich angefangen haben, da war Videoproduktion noch echt schwierig. Also Dual-PC-Setup zum Stream war damals noch ein Fremdwort. Capture-Karten für den Computer gab es noch nicht von Massenproduktionsfirmen oder sowas. Das war einfach eine andere Nummer. Du musstest dein ganzes Setup anders aufbauen. Heute hast du dann ein Single-Seat-Setup stehen, also ein PC, und man sieht gar nicht, dass es nur ein PC ist und so weiter. Also es ist so viel einfacher geworden, Videos zu produzieren und Livestreaming zu machen im Verhältnis zu damals, dass man sich genau diese Entwicklung jetzt mal nehmen muss und sie an die Komplexität von Spieleentwicklung anlehnen muss. Also wo Spiele zu entwickeln in den letzten 5, 6, 7 Jahren noch komplizierter war, als es heute ist, wird es, in die Zukunft geguckt, immer einfacher werden. Das heißt, wir werden irgendwann, passiert ja heute durchaus schon, die 10-, 11-jährigen Supergeeks sitzen haben, die den Editor schon seit ihrem 7. Lebensjahr durchgespielt haben und die werden Spiele produzieren können, die nicht weit entfernt sind von AAA-Titeln, weil du keine Motion-Capture-Aufnahmen mehr brauchst, weil Simulationen inzwischen so realitätsgetreu sind und. Also es wird viel, 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 viel schneller sein, viel, viel, viel einfacher. Und dementsprechend ist dieses ganze Thema Branded Games einfach ein Riesenthema. Und ja, da muss gerade jeder einfach, der in der Branche irgendwie was machen will, mitmischen will, muss sich auf jeden Fall mindestens informieren. Ähnlich wie bei Artificial Intelligence letztendlich.
Ja, also kann ich tatsächlich nur zustimmen. Bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das, es ist jetzt schon ziemlich big. Ja. Aber es ist immer noch ganz am Anfang. Da bin ich sehr gespannt, wer was in Zukunft macht und wer den Markt da am besten versteht und was für tolle Dinge da hoffentlich gebaut werden, ehrlicherweise.
Absolut. Was vielleicht ganz wichtig ist, weil ich glaube, wir haben in der Vergangenheit als Industrie einen ganz, ganz großen Fehler gemacht, dass wir alle ein Stück vom Kuchen wollten. Ich bring diese Anekdote oder diesen Vergleich immer sehr, sehr gerne. Ich finde, wir sollten alle uns mal darauf besinnen, eher zu versuchen, eine Schicht in diesem Kuchen sein zu wollen, dass, wenn egal wer ein Stück von diesem Kuchen abschneidet, jeder etwas davon hat. Und ich glaube, die kooperative Arbeit zwischen all diesen Stakeholdern in den Industrien sollte viel mehr auf der Basis passieren, dass man schaut, wo generieren wir eigentlich Win-Win-Win-Win, gerne fortführen bis keine Ahnung wie viele Win-Situationen, anstatt zu versuchen, um einzelne Kunden zu kämpfen. Weil am Ende des Tages wollen wir alle als Agentur oder als Schaffer in diesem Universum unseren Kunden und Kundinnen das beste Erlebnis bieten, das beste Produkt bieten. Und wie würde das denn besser gehen, wenn es mehrere Instanzen mit jeweiligen Kernexpertisen gäbe, anstatt immer zu versuchen, der Beste unter vielen zu sein? Das, ich glaube, damit würden wir uns als Industrie, als Szene sehr, 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 sehr gut tun, wenn wir auf der Ebene mehr Respekt und Vertrauen gegenübereinander entwickeln würden.
Ja, da weißt du ja, dass ich ein Riesenfan davon bin, Brücken zu schlagen, um mit Menschen sehr kooperativ zu arbeiten. Ich glaube, viele in der Branche sind da schon sehr bereit und auch, also die Branche ist ja auch viel größer geworden, auch wenn ne, auch jeder sich noch in Anführungszeichen mehr oder weniger kennt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das an der einen Stelle schon oft Klick gemacht hat und Leute viel kooperativer sind noch als früher. Und das freut mich persönlich. Deswegen, ich kann deine Worte da nur unterstreichen. Also es wird nicht immer funktionieren. Ne? Es gibt auch mal Dinge, wo man sagt, okay, da funktioniert es jetzt gerade nicht. Aber
logisch.
Dennoch gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, wo man geilen Scheiß zusammen machen kann oder voneinander profitieren kann.
Ja. Absolut, ja. Genau. Aber ja, das mache ich. Das sind die E-Studios. Und ja,
nur
an
der Oberfläche gekratzt, weil du hast mir noch ein bisschen mehr erzählt. Also mit Connection in Richtung Fußball und allem, was dazugehört.
Ja, also klar, ich hole gerne aus. Ich wollte jetzt nicht zu viel Selbstbeweihräucherung machen. also die E-Studios sind ein Teil der SBE Group. Die SBE Group besteht unter anderem noch aus der SBE eSports. Das ist auch eine Spieleragentur. Also wir haben durchaus verschiedenste Profispieler bei uns mit drin, aber haben auch sehr, sehr enge Bande zum Fußball, da die SBE Group auch die SBE Football bei sich mit drin hat. Das ist wiederum mit der Person Philipp Degen in Verbindung zu bringen. Philipp Degen ist ehemaliger Fußballspieler, unter anderem Borussia Dortmund und auch Schweizer Nationalmannschaft. Und dementsprechend sind wir natürlich viel im Fußballuniversum unterwegs, sind sehr viel bei Fußballvereinen im Gespräch, versuchen da natürlich Anknüpfungspunkte zu haben. Eins unserer Mandate ist auch beim FC Basel. Wir haben da den FC Basel eSports bei uns, kümmern uns da halt einfach um die Gesamtstrategie, um die Ausstellung, haben da auch eine eigene Plattform, veranstalten regelmäßig da Turniere mit der Community und so weiter. Aber ja, genau, da sind wir halt einfach eng vernetzt, natürlich durch die Personalie letztendlich. Aber da haben wir natürlich dann dementsprechend auch eine ganz andere Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten durch diesen engen Draht. Und dementsprechend ist unsere Expertise in die Richtung auch vielleicht ein bisschen ausgeprägter als, oder was ist Expertise? Unser Geschäftsfeld lehnt eher Richtung Sport- und Fußballvereine und die Begleitung von Bestandsunternehmen aus dem Sportbereich als unbedingt der klassische Non-Endemic, sage ich mal. Wobei wir die natürlich auch haben, aber ja. Hauptsächlich ist dann halt Sport bei uns ein ganz großes Thema.
danke dir schon mal dafür. Denn ja, sehr gerne. Wir wollen die letzte Zeit, die wir noch haben, gerne dafür nutzen, um tatsächlich noch mal intensiver über die Digitalpädagogik zu sprechen.
Gern.
Wie ich ja schon angekündigt hatte zwischendrin, ich habe dich immer im Augenwinkel gesehen, wie du dann doch wieder den Grind angeschmissen hast. Egal, ob du im E-Sport bist oder nicht. Ich glaube, das wird auch immer das Gleiche sein. Man sucht sich dann seine Themen, die einen begeistern und
ja.
Hackt sich rein.
Ja, es geht nicht ohne. Meine Frau mag mich dafür auch manchmal gar nicht. Weil wie zur Hölle willst du gegen ein Argument ankommen, wenn die Frau sagt, die Arbeit ist dir eh wichtiger als die Familie? Dann ist die Dynamitstange schon explodiert.
Ja, dann.
Weil es ist natürlich nicht so, nein, Schatz, aber du musst verstehen. Also ich glaube, unsere Frauen haben es nicht einfach mit uns.
Auf gar keinen Fall.
Aber am Ende des Tages kommen, glaube ich, auch sie dann immer wieder zu dieser Besinnung. Spätestens dann, wenn sie ihren eigenen Unmut über Situation X beiseite geschoben haben und sich dann wieder erinnern, ach ja, stimmt, den habe ich ja geheiratet, weil er so war, so nach dem Motto. Ja, also.
Da war mal was.
Ja, ja, aber
was hat dich bei dir im Thema so gefesselt? Du hast es ja im Prinzip am Anfang schon gesagt, ne, dass wie wir mit dem Thema Digitalität umgehen, auch für die Zukunft und die Fernbedienung-Thematik. Aber magst du das jetzt mal ein bisschen vielleicht nochmal vertiefen sozusagen für uns?
Klar, sehr gerne. Also das ist nach knapp einer Stunde Zuhören. Vielen Dank an alle, die noch da sind. Vielleicht nochmal harter Tobak. Ich versuch's trotzdem. Was hat mich daran so begeistert? Also zum einen, die pädagogische Ausbildung hat mir die Augen geöffnet in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen und hat mir ganz viel gegeben. Also jeder da draußen, der vielleicht auch gar nicht weiß, was er mit seinem Leben noch machen möchte und einfach noch eine Ausbildung machen will, dem kann ich die Erzieherausbildung einfach nur ans Herz legen, irrelevant, ob er nachher in dem Feld arbeitet oder nicht. Es ist eine sehr, sehr, sehr erfüllende Ausbildung. Und ich habe in dieser Ausbildung natürlich Kinder ganz anders zu verstehen gelernt. Ich habe in der Zeit auch als Erziehungsbeistandschaft fürs Jugendamt gearbeitet, war also auch richterlich eingesetzt in Haushalten, wo man halt gesagt hat, da kommen die Eltern alleine nicht mehr klar oder da ist irgendwas passiert und so weiter. Und dann war ich halt dann auch dort. Habe also auch sehr tiefe Einblicke in Situationen erhalten, die man halt nicht haben will. Musste auch mehrmals die Polizei rufen. Auch da könnte ich jetzt Anekdoten droppen ohne Ende, aber ich lasse es im Sinne der Zeit mal sein. Habe auf jeden Fall diese kindlichen Lebenswelten einfach ganz anders zu schätzen gelernt und habe dann, ich meine, wir alle wissen aus Nachrichten und alles, marode Schulen, während Corona, wie da mit den Kindern umgegangen wurde und wie allgemein mit dem Thema Bildung und Pädagogik umgegangen wird. Ich glaube, seit über 20 Jahren sind sich alle einig, das Schulsystem, was wir haben, ist Mist, aber irgendwie verändert sich nichts. Also ja, und irgendwie hat das bei mir dann was getriggert, auch wenn der Erzieher letztendlich für den Kindergarten erstmal fokussiert ist. Ich habe mir dann gesagt, ich möchte meine Ausbildung aber so gestalten, dass ich war in der Krippe, also ich habe bei null angefangen mit Kindern, streng nach Emmy Pickler, das wird jetzt nur Fachkräften was sagen, aber das ist einfach der Hardcore-Shit. Und habe dann eben im Kindergarten noch gemacht und eben die Erziehungsbeistandschaft und habe dadurch eben die pädagogische Erfahrung im Bereich 0 bis ungefähr 16. So, um das mal zu sagen, weil sonst vielleicht kommt jemand und sagt, ja, das ist ja nur Kindergarten. Aber nein, das ist nicht nur Kindergarten. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass wir so extrem mit zweierlei Maß messen, wenn es um kindliche Lebenswelten und erwachsene Lebenswelten geht, dass es mich richtig sauer gemacht hat. Ich gebe auch hier gerne ein Beispiel. Wenn wir uns jetzt zusammen hinsetzen würden und wir würden uns eine Serie rauspicken, die wir beide geil finden, Game of Thrones von mir aus zum Beispiel, dann könnten wir sehr, sehr, sehr lange, intensiv, emotional über diese Serie sprechen und hätten so viel Spaß daran. Und da wundert sich irgendwie keiner drüber. Oder auch Fußball, über einen Verein, oder egal welche erwachsene Lebenswelt. Aber wehe, ein Kind redet mal länger als 5 Minuten über Paw Patrol, dann ist aber was los im Raum. Und das ist nicht nur im privaten Umfeld so, sondern das ist vor allem eben auch im Kindergarten so, weil die Fachkräfte einfach nicht mehr Bescheid wissen. Wenn ich an meine Kindergartenzeit zurückdenke, ich habe mit meiner Erzieherin damals noch die Biene-Maja-Melodie singen können oder Gummibärenbande oder was weiß ich.
Die Biene-Maja-Musik singe ich auch ziemlich häufig.
Ja, es ist halt, erstens ist das Lied toll und zweitens macht es auch einfach Spaß zu singen. Aber
welcher denn? Karel Gott oder Helene Fischer?
Nein, Karel Gott. Okay, the one and only.
Den muss ich auch immer hören.
Ja, es ist einfach Beste. Und also das kennen wir Erwachsenen noch. Und da war es auch damals irgendwie gar nicht so schlimm, dass das alle kannten und bis heute kennen. Aber die Paw Patrol-Melodie mitzusingen, jetzt im Kindergartenkontext, vor allem im Fachpersonalkontext, ist schon schwierig für manche. Und dann eben noch darüber hinaus zu wissen, dass Chase der Polizeihund ist, der eigentlich einen Schäferhund darstellt, und Rubble ist der Bauarbeiterhund und eigentlich eine Dogge und so weiter. Also das sind halt für Fachkräfte ist das eigentlich, das sind Diamanten, die sie verwenden könnten in ihrem erzieherischen Alltag. Aber anstatt das aus der Ressourcenrichtung zu betrachten und zu verwenden, um es für pädagogische Angebote zu verwenden, verteufelt man es und lehnt es ab. Und auf gar keinen Fall Medien im Kindergarten und Kinder am besten auch nur eine Stunde am Tag und erhobener Zeigefinger hier, erhobener Zeigefinger da. Und das finde ich fand ich damals dann ganz schrecklich und habe gesagt, ich muss irgendwas muss ich machen, um dagegen anzukämpfen. Und daraus resultierte dann eben mein Einsatz dafür. Und ich bin da auch ein sehr extremer, polarisierender Mensch. Wo andere sagen, maximal 2 Stunden am Tag für jedes Kind, sage ich, lass sie doch gucken, so viel sie wollen. Weil wichtig ist am Ende nicht, wie viel sie da gucken, sondern dass sie mit dem, was sie da gesehen haben, nicht alleine gelassen werden. Also, und das gilt jetzt nicht nur für Horrorfilme, sondern das gilt eben auch für Paw Patrol, weil die Kinder sehen da was, das fanden sie geil, das beschäftigt sie, so wie wir Game of Thrones geguckt haben, also wollen sie sich mit dir darüber unterhalten oder danach ein Ausmalbild machen oder irgendeine Szene nachspielen oder was weiß ich. Mhm. Aber es geht nicht darum, wie viel sie gucken, sondern wie sehr man sie dann mit diesem Thema alleine lässt. Und deswegen gibt es dieses heilige Gralwort in der Pädagogik und das ist Begleitung. Egal, was die Kinder machen, immer begleiten. Das gilt für Fernsehen, Serien, Filme, Videospiele, Internetnutzung, egal um was. Und wenn man das einfach einhält, dann wird in der Regel auch alles gut. Außerdem, es gibt da noch so ein anderes Fachwort, was ich jetzt einfach allen an den Kopf schmeiße, das ist Resilienz. Resilienz ist im Prinzip die Fähigkeit eines Menschen, mit schlimmen Situationen umzugehen, um es mal runterzubrechen. Und Medienkonsum kann ein unglaublich starker resilienzfördernder Faktor sein. Gamer da draußen, zu denen ich glaube ich alle zählen kann, die das hier gerade hören, wir wissen, Gaming ist unser Resilienzfaktor. Egal wie scheiße unser Tag war, egal wie stressig, wer uns nervt, was uns nervt, wir gehen eine Stunde lang an den Computer, zocken eine Runde, wir stehen auf und es ist alles besser. Es ist nicht unbedingt immer gleich gut, aber es ist besser. Und für Kinder können das eben auch Zeichentrickserien sein oder eben genauso auch schon Videospiele wie Roblox und Fortnite und was weiß ich nicht. Und all die Gefahren, die damit zu tun haben, sind eine nachgelagerte Diskussion. Das hat erstmal nichts mit dem Konsum an sich zu tun, sondern sind eine kausale Folge des Konsums. Und da sind Eltern dann einfach in der Pflicht, das Ganze zu begleiten.
Also mir hast du jetzt schon geholfen.
Ja, gern geschehen. Es ist halt so traurig, weil eigentlich egal mit wem du drüber sprichst, auch nicht ich höre es von überall. Alle sagen, ja, das Thema ist so wichtig und wir müssen unbedingt darüber sprechen und Eltern müssen sich informieren. Ich habe schon, keine Ahnung, 7 oder 8 Infoveranstaltungen geplant mit unterschiedlichen Menschen und so weiter, mit verschiedenem Einsatz von Marketinggeldern für Werbung und bla 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 bla. Wir können froh sein, wenn auch nur ein Elternteil zu so einer Informationsveranstaltung erscheint. Und der Grund ist nicht, und davon bin ich überzeugt, dass das Thema unwichtig wäre oder dass ich den Eltern nicht in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bieten könnte in so einer Veranstaltung, sondern das Problem ist, dass Eltern, die diese Problematik haben, Angst haben, auf solche Veranstaltungen zu gehen, weil da könnte ja auch der Nachbar sitzen. Und dann wüsste der Nachbar ja, dass man Probleme damit hat. Oder er muss nicht mal in derselben Veranstaltung sitzen. Es würde reichen, dass er weiß, dass du dort warst. Weil dann kommt diese ganze Stigmata dann durch, von wegen so, oh, dein Kind guckt aber viel Fernsehen. Oder oh, bist du dir sicher, dass es gut ist? Kriegt noch viereckige Augen. Das ist oder dieser alte Spruch. Aber wir haben hier dieses unglaublich wichtige Thema, bei dem wir Kindern eigentlich verwehren, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, die für sie lebenswichtig sein wird in der Zukunft. Und wir verwehren ihnen den Zugang zum Jetzt und laufen damit Gefahr, dass sie in 20 Jahren nichts davon verstehen, was dann existieren wird. Weil sie diese intrinsische Auseinandersetzung mit Digitalität und Medien einfach nie hatten. Medienkritik. Wenn du die Kinder anguckst, die viel am Handy spielen, die sind das gewohnt, dass zwischen ihren Runden mal Werbung aufpoppt. Die gucken das gar nicht richtig an, die warten einfach, dass vorbei ist, drücken dann noch das X und dann ist die Werbung weg. Das heißt, die entwickeln eine intrinsische Auseinandersetzung mit Werbestrategien innerhalb von Videospielen beispielsweise. Und das ist so wichtig, weil wir werden zugeballert, heute schon mit Werbung, egal auf welcher Ebene. Und wenn du dir Filme anguckst wie Minority Report, dann weißt du, wo das endet.
Oh ja.
Oder wo du das mal hingehen kannst. Du musst nicht mal Filme gucken. Geh nach Asien rüber, geh nach Japan rüber, nach China rüber, gerade in die sehr technologisierten Bereiche oder digitalisierten Bereiche. Da ist jetzt schon überall Neonlicht, Werbung, bling, bling, überall. Und jetzt stell dir vor, du schmeißt da ein Kind rein, das nie gelernt hat, damit umzugehen. Und das, finde ich, ist das Traurige und das unglaubliche Gefährliche an unserem Umgang in der westlichen Welt, aber vor allem in unserem sehr konservativen Deutschland, was das angeht, dass wir Gefahr laufen, dass Kinder heute etwas nicht lernen, was aber ein Fundament, eine Basis ist für die nächsten 10 bis 20 Jahre, um mit den weiter fortschreitenden Technologien mithalten zu können. Und dafür brauchst du auch keine Schule, dafür brauchst du keine Gesetze, dafür müsste man vielleicht als Staat mal aufhören, irgendwelche Flyer zu drucken, auf denen irgendwelche Ratschläge draufstehen, die eigentlich nur für einen normalisierten Menschen vielleicht funktionieren. Aber jeder Mensch für sich ist anders. Jedes Kind für sich ist anders, hat andere Bedürfnisse, andere Toleranzgrenzen und. Also wenn es einen Rat gibt, den ich wirklich jedem Menschen da draußen geben kann, die das Eltern sind, dann ist es: lest niemals einen normalisierten Ratgeber, sondern vertraut eurem Herzen, eurem Bauch und eurer eigenen Erfahrung, eurem Kopf, wenn es um den Umgang mit Medien eurer Kinder geht. Und das kann sein, da kommt raus, ich möchte nur, dass es 2 Stunden pro Tag guckt. That's fine. Kann aber auch sein, da kommt raus, ich schenke meinem Kind, jetzt nachdem ich das gehört habe, einen Computer, ein Handy, ein Tablet und verbinde das alles miteinander und bringe ihm dann direkt auch noch Programmieren bei über keine Ahnung was. Kann in alle Richtungen gehen. Aber wichtig ist, ihr selber seid die Fachkräfte, die Fachkompetenz eurer eigenen Kinder. Und egal, wer da draußen euch versucht, was anderes zu erzählen, der soll, Verzeihung, die Schnauze halten. Das sind nämlich eure Kinder.
Ich glaube, da hat jemand ein Statement gesetzt. Also ich glaube, Begleitung hast du so schön gesagt. Das ist total wichtig. Das wäre jetzt auch so meine Wahrnehmung. Ich glaube, dass man die Kinder nicht alleine lässt mit den Themen.
Ja.
Und dann kann man daraus auch super viel entwickeln, weil du hast also tolle Beispiele, ne, mit Programmieren und dann den ersten eigenen Rechner. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich damals nicht die Möglichkeit gehabt hätte, diese Dinge auszuprobieren. Und meine Eltern, klar musste ich meine Hausaufgaben machen und ähnliches, aber ich durfte halt mich ausprobieren und durfte rumfummeln, habe da die ersten Rechner zusammengebaut und weiß ich nicht, was ich da alles gemacht habe. Ne? Wie funktioniert hier so ein Drucker mit dem Amiga damals noch? Ich erinnere mich, mit den ersten Simpsons-Sachen ausgedruckt oder sowas.
Ja.
Das waren gute Zeiten. Oder wie benutzt man DOS und sowas? Ne? Also
ja.
Da musste man durch. Da hat man sich viel selber beigebracht oder mit Freunden.
Absolut.
Das waren gute Zeiten. Ja, und Affinität kommt halt dadurch dann auch. Ne?
Genau so ist es.
Es hat mich sehr gefreut, mein Lieber, dass wir heute miteinander sprechen durften. Hoffentlich bald bei einer Runde. Mal gucken, welches Game. Beim Zocken.
Ja, sehr gern.
Haben wir eigentlich so eine Auswahl an Spielen? Also gibt es irgendwas, wo du dich mal wieder ausprobieren würdest?
Wie wir beide untereinander?
Ja.
Also
miteinander dann.
Ja, miteinander, gegeneinander auch gern.
Nee, das ist ja doof für dich.
Die kommt auch Spielern. Also in Stormgate würde ich sagen, machst du mich einfach nass. Ich habe keine Ahnung, ob du schon eine Sekunde in Stormgate verbracht hast.
Ja, aber noch nicht viel.
Okay, siehst du, weil ich finde Stormgate eigentlich ganz gut, aber ich im Alltag finde ich keine Zeit. Vielleicht du als RTS-Legend, vielleicht leider ist das auch
nicht
ja so viel. Ein Spiel.
Momentan tatsächlich die letzten Wochen gar nicht. Also das lag aber auch an Projekten und Hochzeit und allem. Also ich hoffe, ich komme wieder in Modus jetzt, mal wieder zu daddeln, aber ich habe die letzten, weiß ich nicht, 4, 5 Wochen bestimmt gar nicht gespielt. Ich bin ein bisschen traurig.
Ja, ansonsten gehen wir, also können wir ja gucken, aber wir können ja vielleicht auch gepflegt Demokratie verteilen gehen. Ist ja gerade auch Mode.
Ja.
Und dann, aber ich glaube, wir finden ganz bestimmt irgendein Game, das uns Spaß machen wird.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Nein, aber ernsthaft, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und Anekdoten vor allem, die du mit rausgehauen hast. Ich glaube, da warten noch viele weitere. Vor allen Dingen, dass man mal ein bisschen besseren Eindruck davon bekommt, was du alles schon gemacht hast. Denn das, wenn man sich das mal so anschaut, ist echt eine krasse Menge. Und aber du hast das auch so im Nebensatz gesagt, ja, ich war 2,5 Jahre da, ich war 4 Jahre da, ich war 2,5 Jahre in Köln. Da dachte ich mir, ja, der Mann, der hat auch einfach viele Perspektiven einnehmen dürfen und deswegen auch einen ganz guten Überblick über viele Dinge erhaschen können. Und das halt super viel wert. Ne?
Das hoffe ich. Dankeschön.
Boah, das war der Spielekeller. Hast du zum Abschluss noch eine Empfehlung für uns, wen wir denn mal in den Spielekeller einladen sollten oder kommen könnte?
Die habe ich. Und sein Name lautet Stefan Schindler. Und lieber Stefan, solltest du das hören, weiß ich, dass du dich jetzt ganz, ganz arg ärgern wirst, dass ich deinen Namen hier gedroppt habe. Aber ich muss das einfach sagen, Stefan Schindler ist nicht einer, der irgendwo im Hintergrund, den kaum einer kennt, sondern er ist der Schatten. Stefan Schindler ist seit Tag 1 Teil dieser Industrie und hat...
Der Illuminati.
Voll. Aber niemand kennt diesen Mann. Niemand kennt diesen Mann. Und ich glaube, er hat unglaublich viele tolle Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, er könnte unglaublich tolle Einblicke aus einer Sparte unserer Industrie liefern, wie es fast kein zweiter kann. Und deswegen Stefan Schindler, it is.
Danke dir für die Empfehlung. Und ich komme kaum drüber hinweg. Der erste Mann, den ich kennengelernt habe, der schon Krypto gemeint hat, bevor alle anderen verstanden haben, was das überhaupt ist. Das ist bei mir auch im Kopf geblieben. Also, das ist auch schon alles 100 Jahre her. Also, ja, Matthias, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische Woche. Es ist heute noch Montag, Mittwoch sind wir live.
Ja.
Euch, die alle zugehört haben, auch. Und die letzten Worte gebühren dir.
Ja, ich habe zu danken. Es war mir natürlich auch ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, wir können dieses Gespräch auch gerne ohne Podcast einfach weiter vertiefen. Und allen da draußen wünsche ich eine ganz, ganz tolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich euch so ein paar Insights geben konnte, die für euch neu waren. Und ich kann euch nur raten, bleibt dran, an was auch immer ihr dran seid. Wenn ihr dran bleibt und das mit Herzblut macht, dann wird am Ende alles gut. Versprochen.
Bis dann.
Tschüss. System shut down.